Ja, vielen Dank. Genau mit dieser gewagten Liebe Gottes werden wir uns jetzt weiterhin beschäftigen. Gemeinden, die sich anfühlen wie ein Fest. Visionsmotto, Motto-Vision des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden. Ist ja schön, ist ja motivierend. Aber vielleicht schaut auch mancher etwas skeptisch hin. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest. Es gibt doch auch Negativerfahrung mit Gemeinde. Sogar in freien evangelischen Gemeinden. Ist das nicht irgendwie übertrieben, überzogen? Gemeinden, die sich anfühlen wie ein Fest. Nun, wenn man ein bisschen in die Bibel schaut, kommt das ziemlich häufig vor. Fest und Feiern. Und gerade auch heute geht's in diese Richtung weiter. Wir damaligen Tags, als wir aufgebrochen sind im Glauben, wir haben da sowas gesungen. Gott lädt uns ein, zu seinem Fest, lasst uns gehen. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Ja, gut, machen wir das mal. Dank Michael Bitzer sind wir ja in Besitz der Original-Speisemeister-Kelle aus Kana gekommen. Und immer, wenn es passt, hänge ich die einfach so lange hier hin, bis wir eine neue Verwendung haben. Gemeinden, die sich anfühlen wie ein Fest. Heute geht's um den Weinberg meines Freundes. Ich muss jetzt hier mal was zugeben. Ich war noch nie in Jerusalem. Ich habe auch noch nie so Ausgrabungen veranstaltet, um zu schauen, wie es da vor 2700 Jahren aussah. Aber mit meiner Fantasie bin ich da ziemlich häufig. Ich stelle mir das so vor, Erntefest, abends, wenn es ein bisschen kühler und angenehmer geworden ist, sitzen die Leute an Tischen und Bänken, vielleicht etwas schönere Bierzeltgarnituren. Es gibt Deko, vermutlich irgendwie in Grün, etwas Weinlaub, Palmen und man ist fröhlich beieinander. Früher wurden die Kinder noch nicht ins Bett geschickt, die turnten da noch fröhlich rum. Und Leute, die sich lange kennen, Nachbarn saßen beieinander, aber auch auswärtige Gäste in Jerusalem. So mancher trifft einen Freund, den er vielleicht jahrelang nicht gesehen hat. Und was haben die sich alles zu erzählen? Und es ist richtig gemütlich. Es gibt was Leckeres zu essen, es gibt guten Wein und alle genießen das. Egal ob alt, ob jung. Ja, bestimmte Typen sitzen enger beieinander als andere. Manche versuchen vielleicht auch anzubandeln bei so einer Gelegenheit. Zwei Tische weiter wird gerade eine Hochzeit verhandelt. Alles gut und schön. Stimmung wie im Karneval, nur schöner. Es wird auch gesungen, hier und da wird getanzt. Und manch ein Sänger tritt mit einem Liebeslied auf. Es ist eine fröhliche Angelegenheit. Und einer kommt dann mit diesem Liedchen hier. Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann hoffte er, dass er Trauben brachte. Doch er brachte schlechte Beeren. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun und ich hätte es nicht an ihm getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden. In Dornen und Disteln soll er aufgehen, und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Der Weinberg meines Freundes, es hatte doch so schön begonnen, aber eigentlich brauchen wir einen neuen Titel. Vergebliche Liebesmüh. Der Prophet Jesaja tritt auf und singt ein schönes Liedchen von seinem Freund, und er meint den Herrn. Gott hat in der Bibel viele verschiedene Jobs. Töpfer, Hirte, König, Krieger. Und jetzt versucht er es mal als Winzer. Und zuerst ist natürlich zu reden von Gottes liebevoller Fürsorge. Das ist natürlich viel zu schwach ausgedrückt. Es ist ein leidenschaftlicher Einsatz. Also ich meine, es gibt ja verschiedene Berufe. Und manche kann man mit Leidenschaft ausüben, andere nicht so. Ich meine, es gibt Leute, die bringen Leidenschaft hin, wo man sie nicht erwartet. Aber ich denke, spätestens beim Weinbau muss man mit dem ganzen Herzen dabei sein. Also, da gehört so viel dazu. Ich kann mich noch gut an meine erste Begegnung mit Weinkultur erinnern, wie begeisternd und erhebend diese Berührung war. Da gehört unheimlich viel Wissen dazu, wenn man Wein anbauen will. Und es ist natürlich viel Arbeit, wie sie hier auch beschrieben wird. Es kostet Geld, überhaupt erstmal anzufangen. Da gehören Investitionen dazu. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis man auf Frucht hoffen kann. Viel Arbeitseinsatz. Ich sehe dann Menschen wirklich schwitzen und mit der Hacke zuschlagen. Ich sehe ihn bei Planungen, bei Überlegungen, wo stelle ich jetzt den Turm genau hin, wohin kommt die Kelter und so weiter. Viel Überlegung und Vorfreude, was da Schönes bei rauskommen müsste. Jesaja spricht in einem Gleichnis von Gott, und Gott meldet sich ja irgendwie selber hier zu Wort. Israel ist sein Weinberg. Und was hat er für sie nicht alles getan? Hat sie erlöst aus Ägypten. Eine Riesenserie von ganz großen Wundertaten. Die Mehrteilung, nur eine davon. Und dann hat er ihnen sein Gesetz gegeben. Er hat sich sehen lassen. Er hat die Leute merken lassen, ich bin da. Und dann hat es Wunder auf Wunder gegeben in der Wüstenzeit. Er hat sie versorgt. Er hat sie beschützt. Er hat sich ihrer angenommen. Es hat länger gedauert als geplant, weil sie irgendwie nicht so richtig mit wollten. Aber am Ende hat er sie tatsächlich ins versprochene Land gebracht. Und in diesem Land gab es vorher Bewohner, die hat Gott vertrieben. Er hat ihnen Platz gemacht, er hat ihnen Raum geschaffen. Und wie viel Wunder stecken da drin? Dieses fruchtbare, dieses wertvolle Land. Und mit dem Gesetz gab er ihnen auch ein Priestertum, die Möglichkeit, die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, ihn kennenzulernen, die Beziehung zu ihm immer mehr auszubauen, zu vertiefen, ihn wirklich zu kennen. Er führte sie dahin, dass sie einen Tempel bauen konnten. In dieser Hauptstadt Jerusalem, an einem Platz, den Gott selber bestimmt hatte. Und was war das für ein Prachtbau? Wie viel Segnungen, wie viel Bewahrungen haben sie erlebt? Und immer wieder mal waren sie auch Feinden ausgeliefert, waren sie unterlegen und er hat sie rausgerettet. Nochmal und nochmal und schon wieder. Mal auf die eine, mal auf die andere Art. Zur Zeit des Königs Salomo, der den prächtigen Tempel gebaut hat, da hat man gesagt, jetzt mal stopp. Schaut euch doch mal um. Es ist ja alles so, wie Gott schon immer versprochen hatte. Jetzt haben wir es. Wir sind ein Land, wir sind ein Königreich. Wir haben Macht, Einfluss, Reichtümer, Wohlstand. Alles ist, wie man es sich nur wünschen kann. Leidenschaftlicher Einsatz Gottes. Mit so viel Aufwand, mit so viel Kraft, mit so viel Geduld. Und alles immer geprägt von seiner Liebe. Aber so wie der Winzer im Lied, so erlebt Gott, dass seine Erwartung völlig enttäuscht wird. Was hätte er erwarten können? Liebe zu ihm, Dankbarkeit, Leben als ein Fest für Gott, von Feier zu Feier. Menschen, die sich an seine Gebote halten, Menschen, an denen er sich freuen kann und die sich an ihm freuen und die ein wirkliches Licht sind in dieser dunklen Welt. Aber in Israel, in Juda, gab es alles, was es nicht hätte geben sollen. Es gab den Ellenbogen- oder Raubkapitalismus. Menschen wurden ausgebeutet, unterdrückt. Es gab Korruption ohne Ende. Betrug, Bestechung, Erpressung. Eben auch vor Gericht. Da, wo es nach Gottes heiligen Geboten gehen sollte, da wurde es am schlimmsten. Menschen wurden unschuldig versklavt oder sogar getötet. Es war dem Volk verboten, die eigenen Volksgenossen zu versklaven. Es gab jede erdenkliche Art von Götzendienst. ob man Sonne, Mond und Sterne anbetete oder an Horoskope glaubte oder Wahrsagerei betrieb. Es gab Totenbeschwörung. Es gab verselbstständigte Pseudo-Opfer. Es gab sogar Kinderopfer. Sexuelle Unreinheit bis hin zur totalen Perversion, das ganze Programm. Die Politik richtete sich vollständig nach menschlichen Maßstäben. Wer bedroht uns? Mit wem müssen wir uns zusammentun, um uns zu schützen? Wer hat die besten Pferde? Wer hat die besten Waffen? Wer ist für uns gefährlich? Wie viele Zugeständnisse müssen wir machen? Am Ende waren es sogar die alten Feinde, die Ägypter, die man sich zur Hilfe holen wollte. Gott zu fragen, fiel keinem ein. Man hat ihn einfach ausgeblendet. Egal, ob im privaten Bereich, im öffentlichen, im Kleinen wie im Großen. Als wäre er gar nicht da. Als hätte es nie irgendwas gegeben. Wir erfahren hier ein bisschen was über das Wesen von Sünde. Die erste Sünde des Menschen geschah nicht im Elendsviertel, wo einer dem anderen ein Stück Brot wegnimmt, weil er selber Angst hat zu verhungern. Die erste Sünde des Menschen geschah nicht auf dem Schlachtfeld, wo es hieß, töten oder getötet werden. Die erste Sünde des Menschen geschah im Paradies. Da, wo alles top in Ordnung war. Und es eignet sich in gewisser Weise wieder auf andere Weise beim Volk Israel. Alles da, alle Möglichkeiten vorhanden. Ein Gott, der zu ihnen steht und nichts lieber ist als ihr Gott. Und sie lehnen sich gegen ihn auf. Es gibt Gottes notwendige Antwort. So leidenschaftlich der Winzer alles aufgebaut hat, so reißt er jetzt alles ein, weil es ja gar nichts gebracht hat. Zaun, Mauer, alles, was man tut, um so einen Weinberg zu hegen und zu pflegen und zu schützen, das unterbleibt. Dann wird eben nicht mehr beschnitten, dann wird eben nicht mehr gehackt. Dann laufen eben sämtliche Viecher da durch und holen, was sie noch fressen können. Und dann wachsen eben Unkraut, Dornen und Disteln, dass man da nicht mal mehr zu Fuß rein kann. Und dann kommt sogar noch so ein Gebot an die Wolken. Hier soll es nicht mehr regnen. Der Weinberg wird zur Wildnis und die Wildnis wird auch noch zur Wüste. Ja, es war ein großer Fall, den das Volk Gottes erlebt hat. Mit dem Ende der Herrschaft Salomos beginnt der Sinkflug. Immer mal ein bisschen unterbrochen und es endet im Absturz. Krieg, Hungersnot, Seuchen, moralischer Niedergang. Keiner kann mehr dem anderen trauen. Solidarität, Fehlanzeige. Es endet im Exil und schließlich sogar mit der Tempelzerstörung. Das konnten Menschen sich überhaupt nicht vorstellen. Gottes heiliger Tempel wird einfach so von diesen Barbaren geplündert und kaputt gemacht. Gottes notwendige Antwort. Der Computer ist fast so geduldig wie Papier. Das steht da. Aber man fragt sich ja auch, manchmal ist das notwendig? Musste das denn wirklich sein? So viel harte Strafe, so viel Gerichte, so viel Elend, so viel Klagen, so viel Tote? War das notwendig? Nun, aus Gottes Sicht, er hätte es ihnen nur zu gerne erspart. Er hat so viele seiner Propheten geschickt. Er hat so viel unternommen. Ein weiter so ging nicht. Das war nicht drin. Nach dem Motto, ach, feiert mal schön weiter und nächste Woche versuchen wir es dann wieder mit einer Belehrung. Oder wenn ihr mal irgendwann schlau werdet und merkt, was ihr da macht, vielleicht kommt ihr noch auf den Trichter. Es war ein Punkt, wo Gott gesagt hat, hier geht's so nicht weiter. Aber die Geschichte ist mit diesem Lied nicht zu Ende. Es geht weiter, nur eben anders. Um seines heiligen Namens willen hat Gott weiter an diesem Volk gehandelt. Er hat weiter gekämpft für dieses Volk. Und er hat weiter gekämpft für die Welt. Er hat sich sogar noch leidenschaftlicher eingesetzt. Seine Liebe hat nie nachgelassen. Sie hat schon gar nicht aufgehört, sondern sie hat mit Jesus einen völlig neuen Höhepunkt erreicht. Jesus, der gekommen ist, um sein Leben zu opfern, damit es Vergebung der Sünden gibt. Jesus, der gekommen ist, um sich ein neues Volk zu schaffen, aus Juden und Nichtjuden. Jesus, der tatsächlich losgezogen ist, uns zu dem Fest Gottes einzuladen, und zwar alle und jeden. Glaubst du an Gott? Glaubst du an Jesus? Für den Fall, dass nicht, dann sollst du trotzdem wissen, du bist Gottes Herzensprojekt. Für die, die nichts von ihm wissen wollen und keine Ahnung haben, hat er seinen Sohn gegeben. Für die Gleichgültigen, für die Lästerer, für die Feinde, für alle. Glaubst du an Jesus? Würdest du sagen, ich bin eine Jüngerin von ihm? Ich gehe mit ihm? Dann sollst du wissen, du bist erst recht sein Herzensprojekt. Die Gemeinde ist seine Braut. Und dein Leben ist sein Werk, ein Spiegel seiner Liebe. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit sollen wir unser Leben gestalten. So steht das im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöse von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. So schreibt das Paulus im Titusbrief. Ich könnte noch viele, viele andere Stellen anfügen, die eigentlich genau das Gleiche sagen. Wir sind aufs Neue Gottes Weinberg. jede einzelne von uns, wenn wir mit ihm verbunden sind, sollen Frucht bringen. Auch an uns sucht er das. Und er hat ein leidenschaftliches Verlangen danach. Freut sich darauf, dass Gutes in unserem Leben entsteht. Was machen wir damit? Ich hole manchmal einen Moment Luft. Und ich denke als erstes, ich darf das hier zwar nicht sagen, aber ich sage das mal, ich denke ein bisschen, das darf doch nicht wahr sein. Gott, du hast ein leidenschaftliches Interesse an mir und was aus mir wird. Und ich bin echt nur dafür da, damit du deine Macht und Herrlichkeit, deine Liebe, deine Güte zeigen kannst. Ich staune über diese Leidenschaft. Ich staune über das, was Gott für mich und für uns getan hat. Und das will ich auch festhalten und feiern. Darum halten wir heute hier Abendmahl. Und ich weiß, ich bin auch oft eine Enttäuschung. Für mich selber, für meinen Nächsten, für Gott in gewisser Hinsicht auch. Aber ich weiß auch, er hört nicht auf und lässt nicht locker. Und ich weiß auch, ich bin unterwegs zu seinem Fest. Und ich weiß auch, dass es heute anders werden soll, als gestern war und morgen wieder anders. Gemeinde, das Leben von Christen, das sich anfühlt wie ein Fest. Gottes Herzensprojekt. Ja, ich staune über die Antwort, die Gott gegeben hat durch Jesus. Und er hat es an diesem Abend, als er verhaftet wurde, nochmal zugespitzt. Und hat es den Jüngern so gesagt. Das kann man im Matthäus-Evangelium nachlesen, im Kapitel 26. Da heißt es, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Jedes Mal, wenn wir diese Zeichen sehen, wenn wir an diesem Mahl teilnehmen, werden wir genau daran erinnert, was er uns erkämpft hat, mit größter, unfassbarer Leidenschaft. Wir werden daran erinnert, dass wir ihm danken und dass wir unser Leben in seinem Licht sehen. Und dass wir auch selber neu sagen, ja, danke. Und nun gehöre ich dir und nun will ich mit dir gehen und will das neu bekennen. Ich bin nichts anderes als dein Eigentum. Und ihn darum bitten, dass Frucht, gute Werke in unserem Leben entstehen. Wir wollen uns hinführen lassen zu dem Kreuz Jesu. Und jeder von uns ist eingeladen, die Einladung Jesu anzunehmen. Wer ihm glaubt, wer ihm vertraut, soll auch von diesem Brot nehmen und so einen Kelch empfangen. und ihm die Ehre geben. Wenn das bei jemandem so noch nicht der Fall sein mag, dann ist es besser abzuwarten, bis man sich da gewiss ist, jawohl, ich will das. Aber für wen das klar ist, für den gibt es auch keine andere Bedingung, an diesem Mahl teilzunehmen. Unser Herr will uns darin begegnen.